Gnade sei mit euch, liebe Geschwister, Freunde und Gäste hier in Gnadental und zu Hause und wo immer sie sind. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus aus Nazareth, dem Christus dieser Welt. Amen. Dieser Text über Elia, das ist ja nur ein kurzer Abschnitt, aber drastisch aus dem Zusammenhang gerissen. So, als würde meine Frau in einer Krimiserie erst bei der Fortsetzung einsteigen, ohne den ersten Teil zu kennen. Ohne hilfreiche Einführung in das, was schon geschehen ist. Aber hier ist es wirklich hilfreich, die Vorgeschichte des geschilderten Konfliktes zu kennen. Wir sind ja alle mit Konflikten vertraut, von Kindesbeinen an wurden wir Zeugen von Streit in der Familie, vielleicht sogar von Gewalt im nächsten Umfeld. Wie viele Konflikte habe ich selbst schon ausgelöst und wie viele zu einem guten Ende gebracht? Ich weiß es gar nicht. In unserer Predigtepisode geht es gleich um einen ganzen Komplex von lebensbedrohlichen Konflikten. Da liegt es nahe, Vergleiche anzustellen zu dem, was vermutlich die meisten von uns, von Ihnen, in diesen Wochen zutiefst beunruhigt. Der eskalierte Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, diese eindeutig als Vernichtungskrieg angelegte Sondermilitäroperation, wie der russische Präsident sie nennt. Und wir fragen uns, wie hat das alles angefangen? Wie hat das alles angefangen, müssen wir uns auch im Blick auf unseren Predigttext fragen, und ich versuche es kurz zu machen und sage, fast genauso. Blicken wir etwas weiter zurück. Wir erinnern uns an die ersten drei Könige des Volkes Israel, Saul, David, Salomo. Unter ihrer Herrschaft wuchs das Gebiet Israels immer weiter. Es kam zur wirtschaftlichen Blüte, zu militärischer Stärke, hochentwickelter Kultur. Der erste Tempel wurde gebaut. Aber nach dem Tod Salomos ging es bergab. Der Staat, dieses Wort gab es damals noch gar nicht, zerfiel in das Nordreich mit dem alten Namen Israel und das Südreich Juda. Mit echten Grenzen, Misstrauen politischer, militärischer und bald sogar religiöser Gegnerschaft. Ein geteiltes Reich. Da war uralte Eifersucht seit damals bei der Landverteilung Kanaans unter die Stämme der Söhne und Enkel Jakobs mit dabei. Es wurde eine Zeit langwieriger Feindschaft, unterbrochen von einer Periode gegenseitiger Freundschaft, allerdings ohne erkennbare Bindung an den Gott, der das Volk einst aus Ägypten in das verheißene Land geholt hatte. Die Bibel verwendet das Wort Bürgerkrieg an keiner Stelle, aber zwischen Israel und Juda gab es über Jahrzehnte kriegerische Auseinandersetzungen. Mit Königen, die kamen und gingen im Norden, mit etwas mehr Stabilität in Juda, Nord gegen Süd. Auch so etwas kennen wir aus unserer Welt, aus Vietnam, aus Korea, dem Jemen, Sudan, Nord gegen Süd. Früher ein Land, dann unversöhnlich verfeindet bis aufs Blut, jahrelang im Krieg. Nur eines der genannten Länder ist wieder vereinigt. Der in unserem Text erwähnte König Ahab kam 874 vor Christus im Nordreich Israel an die Macht. Zum Verständnis der Situation Elias, die wir gehört haben, muss hier der außergewöhnliche Sonderfall erwähnt werden, dass Ahab mit einer Ausländerin aus dem Libanon verheiratet war, die im Text erwähnte Isebel. Und das hier bedeutsamste Phänomen dieser Frau ist, dass sie eine leidenschaftliche Verfechterin des Baals-Kultes war. Es gelang ihr tatsächlich, König Ahab vom Glauben an den Gott des Volkes Israels abzubringen. Und nicht nur das, die beiden wollten den Glauben an unseren Gott ausrotten. Diese religiöse Umpolung des Volkes zu Anhängern des Fruchtbarkeits- und Wettergottes Baal und der Verehrung der Königgöttin Aschera war sehr erfolgreich. In dieser Phase wurde Elia von Gott zu Ahab geschickt, um eine harte Strafe anzukündigen. Eine lang anhaltende Dürre, und in der Tat regnete es 3 Jahre lang keinen einzigen Tropfen. Dann hatte Gott Erbarmen und einen Plan, seine Macht zu zeigen. Elia fordert König Ahab zu einem öffentlichen Showdown auf dem Karmelgebirge südlich der heutigen Stadt Haifa auf. Dazu sollen 450 Baalspriester und 400 Propheten der Göttin Aschera zusammenkommen. Auch Zuschauer sind willkommen. Es ist einer der dramatischsten Berichte der hebräischen Bibel. Jetzt soll sich zeigen, wer der Mächtigere, der wahre Gott ist. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm auch. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem, ruft Elia dem Volk zu. Ein Brandopfer sollte vollzogen werden. Von Priesterhand sollte kein Feuer entzündet werden, das blieb den Göttern überlassen. Welcher Gott mit Feuer antworten würde, der sollte der wahre Gott sein. 2 Stiere wurden gebracht, 2 Altäre errichtet. Die Baalspriester begannen, ihren Gott anzurufen. Sie beteten und tanzten, aber es geschah nichts. Sie riefen lauter, flehten Baal, möge sie erhören. Sie gerieten in Verzückung, aber nichts geschah. So sehr sie sich auch mühten, Baal antwortete nicht. Elia verspottete sie. Ihr müsst lauter rufen. Baal hört euch nicht. Er schläft wohl gerade. Er muss aufgeweckt werden. Alles Rufen und Flehen half nichts. Schließlich mussten sie aufgeben. Ihr Gott hatte kein Feuer entfacht. Nun war Elia an der Reihe. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde, auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Unser Text hat nicht verschwiegen, was danach geschah. Elia, voller Eifer für den Herrn, nutzte die Gunst der Stunde und brachte mit Hilfe seiner Leute alle 450 Baalspriester mit dem Schwert um. Für uns ist das nur schwer zu fassen, dass die Baalspriester das Schicksal erleiden, das damals allen Besiegten drohte, in diesem Fall entsprechend den Worten aus dem 5. Buch Mose, das für falsche Propheten den Tod forderte. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Elia musste mit harten Konsequenzen rechnen. Es musste Folgen haben, wenn er die Priester der gegnerischen Religion tötete. Königin Isebel würde dieses Blutbad niemals ungesühnt lassen. Elia, dieser Eiferer für den Herrn, der triumphale Sieger vom Karmel, jetzt ist er auf der Flucht. Er ist in seiner ganzen Existenz bedroht und läuft um sein Leben raus aus dem Nordreich. Ich darf nicht vergessen zu sagen, dass kurz danach ein sehr heftiger Regen einsetzte, aber Elia hat nicht viel davon gehabt. Er kam nach Beersheba an der Südgrenze von Juda. Bis dorthin ist es schon mal eine enorme Entfernung, fast 200 Kilometer. Er ging noch eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Die Wüste, auch wenn es nur die Wüste Negev ist, ist ein lebensfeindlicher Ort. Elia fühlt sich furchtbar elend, eine große Schwermut erfüllt ihn durch und durch. Das liest und hört sich so leicht über den Ernst der Lage hinweg. Das war eine schwere existenzielle Krise, mehr als eine Erschöpfungsdepression. Seinen ganzen Eifer hatte er im Gehorsam gegen Gott in die Waagschale geworfen und Gott hatte gesiegt, er hatte seine Macht bewiesen. Aber was hatte er, Elia, nun davon? Mir geht es auch oft so. Nach einem eindrücklichen Erfolgserlebnis bin ich schon oft in ein Loch gefallen. Der eben noch so nah erfahrene Gott erscheint plötzlich wieder so unerreichbar, so weit weg, einfach wie fremd. So geht es Elia hier auch. Ratlosigkeit und Enttäuschung, Angst, vielleicht auch Schuldgefühle. Er ist allein. Niemand tröstet oder ermutigt zum Weitermachen. Weit und breit nur Wüste, Sand und Steine. Wenigstens ist da ein Strauch gewachsen. Aber es zieht ihn alles runter. Er fühlt neben der körperlichen Erschöpfung, dass er schlicht und ergreifend ausgebrannt ist. Warum kommt mir das so schwer über die Lippen? Auch Männer und Frauen Gottes können einen Burnout erleiden. Aber wenn, dann bitte nicht in der Wüste. In der Wüste ist Einsamkeit noch gefährlicher, lebensgefährlich. Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben, ich bin nicht besser als meine Väter. Er legt sich unter den Strauch und schläft ein. Der geistliche Kampf und der lange Weg fordern ihren Tribut. Der Strauch spendet ihm Schatten. Die langen Wurzeln ermöglichen dieser Pflanze das Überleben selbst in den trockensten Monaten. In diesem Strauch ist also ein Zeichen des Lebens. Und dann hat Elia eine Engelsbegegnung. Er wird aufgerüttelt von ihm. In auswegloser Situation, dem Tode nahe, tritt ein Engel an ihn heran und holt ihn zurück ins Leben. Der Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Fürs Erste bekommt Elia gerade eine Überlebensration vorgesetzt, einen Krug mit Wasser und etwas Brot. Wasser und Brot sind die elementarsten Lebensmittel. Wasser und Brot werden in der Bibel immer dort zusammen genannt, wo es um das nackte Überleben geht. Und Elia greift zu. Der Prophet, der sich nach dem Tod sehnt, hat sich für das Leben entschieden. Wer isst und trinkt, der ist im irdischen Dasein angekommen, hier zurückgekehrt. Aber nachdem er gegessen hat, fällt er wieder in den Schlaf. Die Erschöpfung ist zu stark. Ein zweites Mal stößt der Engel ihn an und spricht: Steh auf und iss. Beim zweiten Anlauf fügt er noch etwas hinzu: Sonst ist der Weg zu weit für dich. Dieses Mal fällt er nicht wieder zurück in den Schlaf. Dieses Mal steht er, nachdem er gegessen und getrunken hat, auf. Gestärkt macht er sich auf den Weg. Aber es ist zunächst nicht ein Weg zurück in den alten Konflikt. Der Weg führt ihn noch weiter nach Süden, noch weiter in die Wüste hinein. Sein neues Ziel ist der Berg Sinai im Horebgebirge. Da das ist noch viel weiter als der Weg, der schon hinter ihm liegt, etwa 420 Kilometer. 40 Tage und 40 Nächte wandert er, gestärkt durch die Kraft der Speise des Engels. Klingt nur nach ca. 10 Kilometer am Tag. Aber auch die muss man in der Wüste erstmal schaffen. Elia braucht eine ausreichend lange Wüstenzeit, um wieder zu sich zu kommen und sich wieder ganz dem Leben zu öffnen. Wir haben uns in der Bruderschaft früher auch solche Zeiten genommen. Und wenn es nur in den einen Raum der Stille war, um mal Abstand von den Herausforderungen des Alltags zu haben. Und uns in dieser Wüstenzeit, wir nannten das Russisch damals Pustinia, auf das Wesentliche, die Begegnung mit Gott, zu beschränken. Aber die 40 ist auch eine symbolische Zahl, die für Vollendung und Reifung steht. 40 Tage und Nächte bleibt Mose auf dem Berg, als er die 10 Gebote empfängt. 40 Jahre wandert das Volk Israel durch die Wüste, 40 Tage fastet Jesus in der Wüste. Elias Geschichte könnte sich mit unseren Lebensgeschichten verknüpfen. Steh auf und iss und geh deinen Weg, hatte der Engel gesagt und ihn mit Lebensnotwendigem versorgt. Er bekam Wasser und Brot und eine Perspektive. Wo hat uns schon mal jemand Wasser und Brot gereicht? Vielleicht eine Aufgabe für diese Woche in der Passionszeit, darüber nachzudenken. Wo bekamen wir die Überlebensraktion, die wir dringend brauchten? Wer gab uns ein neues Ziel, als unsere Hoffnungen schwanden? Engel Gottes sind es, die uns helfen, aufzustehen, wenn wir am Boden liegen, wenn uns der Mut fehlt, unseren Weg weiterzugehen. Aber auch die andere Frage, für wen könnte ich ein Engel Gottes sein oder werden, um ihn anzustoßen und aufzuwecken zum Leben? Nie gab es so viele Möglichkeiten wie in diesen Tagen. Gehen wir zum Abschluss in Gedanken noch den Weg mit Elia weiter. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elia? Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich bin allein übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Und der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich vor mir hin. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Aber nach dem Feuer eine Stimme verschwebenden Schweigens. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat heraus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen können, erfülle unsere Herzen und Sinne auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen.